Ich begrüße Uta Wagenmann vom Genethischen Netzwerk aus Berlin. Hallo.
Hallo.
Und zwar geht es um eure Aktion Finger weg von meiner DNA.
Mhm.
Also damit sind gemeint halt der Zusammenschluss der DNA-Datenbanken der EU, wenn mich nicht alles täuscht.
Nein, nicht ganz. Also darum geht es in unserer Kampagne zwar auch, aber wir haben erstmal uns ganz stark auf die DNA-Datenbank beim Bundeskriminalamt konzentriert mit unserer Kampagne. Die gibt es seit 1998. Da werden DNA-Daten, also Proben und beziehungsweise nicht die Proben, aber die Profile, die aus diesen Proben gewonnen werden, die DNA-Profile von Straftätern beziehungsweise von Verdächtigen gespeichert. Und Anlass unserer Kampagne ist jetzt, dass es eben in den letzten Jahren diese Menge der Daten unglaublich explodiert ist. Das hat mit einer Gesetzesänderung zu tun. Es werden eben nicht mehr nur DNA-Profile von Leuten, die irgendwie der Vergewaltigung verdächtig sind oder des Mordes oder des Totschlags gespeichert, sondern der Großteil dieser DNA-Profile, die gespeichert werden, betrifft kleine Delikte, Kleinkriminalität, also zum Beispiel Diebstahl, sogar Beleidigung und solche Sachen. Und das ist einfach eine Art von biologischer Vorratsdatenspeicherung, so nennen wir das jedenfalls, wo eben quasi möglichst viele DNA-Profile von möglichst vielen Menschen gespeichert werden, um die für irgendwelche Fälle dann mal benutzen zu können. Und das Ding bei den DNA-Profilen ist ja, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, dass die relativ einmalig sind. Also wenn ich von mir eine DNA-Probe, ich verliere ja überall Haare, Körperspuren aller Art, Hautabrieb, was weiß ich, wenn daraus ein DNA-Profil gemacht wird, dann ist das ziemlich einmalig. Also es ist dann, wenn so eine Spur dann irgendwo anders gefunden wird und mein DNA-Profil damit übereinstimmt, dann bin ich schon mal verdächtig. Und deswegen sind es eben auch besonders sensible Daten unserer Ansicht nach. Und wir wollen einfach, dass das wieder dass das ganz stark eingeschränkt wird und wirklich nur, wenn es in Ermittlungen irgendwie notwendig ist, dass dann diese DNA-Profilanalyse zur Geltung kommt, aber nicht diese Vorratsdatenspeicherung beim Bundeskriminalamt, was man ja auch weiß, was das für ein Amt ist.
Na, das läuft dann so ein bisschen auf so einen allmächtigen Staat auch hinaus, weil wenn es jetzt wirklich so alles funktionieren würde, dass der Staat die gesamte Bevölkerung als DNA-Probe hat, also Verbrechen zu machen oder auch sonstige Sachen halt ohne DNA-Spuren zu hinterlassen, ist schon schwierig.
Ist ziemlich schwierig, ja, aber also es geht sicherlich, aber es ist ziemlich schwierig, weil man eben, wie gesagt, vieles auch gar nicht mitbekommt. Also wenn man jetzt irgendwie ein Glas anfasst, hat man da schon einen Hautabrieb dran und heute sind die technischen Möglichkeiten so weit gediehen, dass man aus diesem quasi Fingerabdruck oder diesem Hautabrieb den minimalen Spuren, die man da hinterlässt, theoretisch auch ein Profil erstellen kann, wenn es notwendig ist oder der Polizei notwendig erscheint.
Da kommt ja wahrscheinlich eher so die ethische Frage, ist das gewollt, dieser allmächtige Staat, oder ist dann die persönliche Freiheit oder die Bürgerrechte vielleicht doch wichtiger als die absolute Sicherheit? Und ist das eine absolute Sicherheit? Also ich meine, es gibt auch durchaus Staaten, die Verbrechen machen können.
Also das Problem ist natürlich bei dieser ganzen Geschichte, dass die Polizeien, also die polizeilichen Behörden, die haben immer ein Interesse daran, Daten zu sammeln. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Die sind also da natürlich abhängig drauf. Es gibt aber sicherlich auch in der Politik Leute, die da ein bisschen skeptischer sind. Darauf hatten wir auch unsere Kampagne erstmal ursprünglich gerichtet, weil jetzt zurzeit ja eine liberale Ministerin im Amt ist, im Justizministerium von der FDP, die immer gesagt hat, sie will das also beschränken und das möglichst klein halten. Deswegen hatten wir einen offenen Brief formuliert, wo wir verschiedene Forderungen auch gestellt haben bezüglich dieser polizeilichen DNA-Datenbank. Also unter anderem eine Revision des Gesetzes, damit es eben nicht mehr möglich ist, wegen Bagatelldelikten eine DNA-Profilanalyse vorzunehmen und das da zu speichern. Eine Transparenz der Daten, also wann werden eigentlich überhaupt DNA-Profilanalysen gemacht? Das kann man nämlich nur ganz ungefähr aus den Veröffentlichungen des BKA entnehmen. Also es gab eine ganze Menge Forderungen. Diesen Brief haben wir ihr geschickt und haben dafür auch Unterschriften gesammelt. Sammeln wir auch immer noch, obwohl wir jetzt inzwischen eine Antwort von der werten Ministerin bekommen haben, wo sich mal wieder zeigt, dass eben Leute, wenn sie in Regierungsverantwortung, wie es immer so schön heißt, kommen, sich dann auch komplett drehen können, wo sie eben gesagt hat, es ist alles ganz rechtmäßig, was passiert und da gibt es überhaupt keinen Handlungsbedarf und so weiter. Wir sehen da sehr großen Handlungsbedarf, deswegen sammeln wir eben auch weiter Unterschriften für diese Forderungen dieses Briefes. Es ist ja ein offener Brief. Und um da mehr Druck zu machen und warten jetzt auch gerade darauf, dass die Landesdatenschützer dann im nächsten Jahr im März haben die ihre Konferenz, dass die dazu auch nochmal Stellung nehmen. Denen haben wir auch nochmal so eine Zusammenfassung der Probleme, die es gibt mit dieser DNA-Datenbank vorgelegt. Und grundsätzlich muss man sagen, also der Staat, den Staat so an sich gibt es sicherlich nicht, aber es gibt eben diese polizeilichen Behörden, die da ein großes Interesse dran haben, so eine Vorratsdatenspeicherung zu machen. Das kennt man da eben auch aus den anderen Bereichen, wo es um Vorratsdatenspeicherung geht. Und wir haben uns jetzt eben konkret auf diese DNA-Sammelwut, wie wir das nennen, konzentriert.
Na, dazu fällt mir ein, in Leipzig gibt es halt dieses Museum der Runden Ecke, das ist die ehemalige Stasi-Zentrale. Und also da gibt es zum Beispiel so, also wird auf die Stasi halt immer hingewiesen und irgendwie wie schlimm die war, und das war sie auch. Und da gibt es also die haben Geruchsproben genommen, die haben von allen möglichen Dissidenten oder Verdächtigen oder wem auch immer dann halt irgendwie so einen Lappen genommen und den sonst wo rumgerieben und dann in Marmeladengläser gepackt, dass halt irgendwelche Hunde dann später die Verdächtigen, wenn sie gesucht werden, dann wiederfinden. Das ist ja richtig niedlich gegen die DNA-Sammelwut, wenn ich
allerdings so. Ja, das muss man wohl sagen. Also es ist natürlich vom Prinzip ja ganz ähnlich. Also man versucht eben über die biologische Einmaligkeit des Einzelnen eben auch so eine Wiederfindbarkeit oder eine Überführbarkeit oder was auch immer zu gewährleisten. Aber es ist tatsächlich natürlich technologisch gesehen eben wie so vieles, was man von der Stasi kennt, doch relativ lächerlich. Wenn es auch trotzdem eben natürlich, was man bei der Stasi ja immer sieht, was das eben für eine Macht entwickeln kann, so eine Überwachungsbehörde, die dann eben auch Angst und Furcht irgendwie sät. Ne? Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Wir sind natürlich jetzt in einer anderen Art von Staat, in der es aber eben tatsächlich, also würde ich mal ganz, das ist meine Privatmeinung, ich gebe jetzt hier nicht die Meinung meines Vereins wieder, aber ich glaube, das ist ganz grundsätzlich so, dass Polizeibehörden dazu tendieren, einfach nach einer Überwachung und auch es ist auch eine Art von Machterhalt oder so, die mit dem diesen polizeilichen Aufgaben im Grunde direkt verbunden ist. Und deswegen muss man da auch meiner Ansicht nach eben aus immer wieder auch darauf achten, was da für Übergriffe und für Möglichkeiten bestehen. Und das ist eben jetzt auch der andere Anlass unserer Kampagne, dass es eben zurzeit daran gearbeitet wird, EU-weit alle DNA-Datenbanken miteinander zu vernetzen. Das heißt, dass dann eben ein Polizist in Frankreich mal eben in der deutschen DNA-Datenbank einen Suchlauf machen kann, wenn er irgendwo eine Probe gefunden hat in irgendeinem Zusammenhang. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dass es erstens in den Ländern unterschiedliche Gesetze gibt, was den Datenschutz anbelangt, und zum anderen, dass natürlich die Bestrebungen auch gerade auf der Seite des politischen oder des Staatsschutzes eben natürlich auch bestehen, bestimmte Formen des Protestes zum Beispiel zu kriminalisieren. Und ich kenne eben jetzt im Laufe der Kampagne haben wir mehrere Geschichten auch gehört von Leuten, die eben im Rahmen von Demonstrationen, auch europäischen Demonstrationen, also was weiß ich, in Straßburg oder so, die DNA-Profile abgegeben, also DNA-Proben abgegeben haben, dazu aufgefordert wurden und wo dann Profile gespeichert wurden. Und so eine europaweite Vernetzung ist wirklich eine, also schier unüberschaubare Datenquelle dann für die Polizeien Europas und wird deren Zusammenarbeit und ja auch deren Macht eben noch mehr bestärken. Und das passiert weitgehend am Rande der öffentlichen Wahrnehmung, beziehungsweise wird überhaupt nicht wahrgenommen, was dafür gigantische Datenmengen eben miteinander vernetzt werden sollen. Das ist noch nicht fertig, aber es ist eben ganz klar Teil des Vertrages. Und eine andere Geschichte ist, dass eben die Bundesrepublik auch schon bilateral mit den USA ein Abkommen geschlossen hat für den transatlantischen Datenaustausch. Und wenn man dann an so Sachen wie das Heimatschutzministerium in den USA denkt, wird einem schon ein bisschen anders. Also wenn es jetzt auch dann eben um biologische Proben geht, die da, oder eben DNA-Profile, die da eben ausgetauscht werden sollen. Das ist noch nicht am Laufen. Da haben wir eine kleine Anfrage gemacht oder initiiert, bei der rausgekommen ist, dass dieser Vertrag noch nicht umgesetzt ist. Aber er ist halt schon geschlossen. Also es ist auch klar, dass da was passieren wird. Und das sind halt so Sachen, wo wir doch ein bisschen mit den Ohren schlottern und eigentlich nur sagen können, Leute, kommt auf unsere Webseite, guckt euch das an, sagt es anderen Leuten weiter, unterschreibt unseren offenen Brief, wir müssen da Druck machen. Und weil wir gerade dabei sind, sage ich gleich mal die Adresse von der von der Datenbank, von der Internetseite. Das heißt www.fingerwegvonmeinerdna in einem Wort, also fingerwegvonmeinerdna.de. Da findet ihr alles, was ihr zu dem Thema eigentlich finden könnt. Also sie ist wirklich sehr ausführlich und sehr umfangreich geworden, die Seite. Also wenn man sich auch einfach mit dem Thema ein bisschen beschäftigen möchte. Weil allgemein ist ja immer, wird ja immer angenommen, dass das nur Schwerverbrecher betrifft und einen selbst ja nicht. Und das ist eben einfach nicht mehr so. Und darum geht es uns auch ein bisschen, das auch deutlich zu machen.
Was ist denn zum Beispiel der Zusammenhang zwischen polizeilichen und medizinischen Datenbanken?
Das ist ein ganz interessantes Thema gerade für euch in Leipzig, weil da ja gerade so eine riesengroße Gesundheitsstudie startet. LIFE heißt die, und da werden eben, sollen eben bis zu 30.000 Leute eingeschlossen werden in diese Studie. Das heißt, es werden dann eben regelmäßig auch verschiedene Gesundheitsdaten genommen, also durch Untersuchungen, und das wird dann gespeichert. Und ein Bestandteil dieser Studie ist eben auch eine Biobank. Das heißt, da werden auch DNA-Proben beziehungsweise also Blutproben oder Speichelproben gesammelt, also Speichelproben glaube ich nicht, ich glaube eher Blutproben, um die für medizinische Zwecke eben zu beforschen, die DNA und die Zusammenhänge mit Krankheitsentstehung. Das klingt ja alles erstmal ganz schön. Problem ist nur, dass es überhaupt, es gibt kein Forschungsgeheimnis in Deutschland, und das heißt eben zum Beispiel auch, dass solche groß angelegten Biobanken immer in der Gefahr stehen, dass die Polizei irgendwann mal sagt, was ist, es gibt irgendeinen Notstand, es wird irgendwie eine terroristische Bedrohung konstruiert oder sowas, und dann kann es theoretisch immer diesen Übergriff auf auch solche Datensammlungen geben, und das ist ein großes Problem. Also in Schweden hat es das direkt mal gegeben, da ist ein großes Register von Bioproben, die von Neugeborenen dort seit Anfang der 70er Jahre immer genommen werden, ist von der Polizei durchforstet worden, nachdem die Außenministerin in Schweden, Anna Lindh, ermordet worden war. Gab es also so einen Notstand, und dann wurde da eben ganz schnell, wurden diese Proben durchforstet, letztendlich darüber dann auch der Täter überführt, was natürlich die Polizei dann im Nachhinein auf eine Art noch recht gegeben hat. Und das Gesetz, was es in Schweden gab zu der Speicherung von Bioproben in Biobanken, wurde ganz schnell noch geändert, sodass es eben dann möglich war, dass die Polizei darauf Zugriff hat. Daraufhin sind ziemlich viele Leute in Schweden, haben gesagt, sie wollen ihre Proben vernichtet wissen, weil sie das nicht in Ordnung finden, dass die Polizei darauf Zugriff hat. Und daraufhin wieder ist dann 2-3 Jahre später, bei der Fahndung nach einem Serientäter in einem Mordfall, hat die Polizei genau die Leute, die aus dieser Biobank praktisch ausgestiegen sind nach der Gesetzesänderung, die hat sie genau ins Visier genommen, weil die praktisch sich verdächtig gemacht haben, dadurch, dass sie ihre Bioproben vernichtet haben wollten. Und solche Vorgänge muss man sich ein bisschen auch vergegenwärtigen, wenn man zum Beispiel wenn man grundsätzlich biologische Proben im Labor abgibt, die eigentlich für medizinische Untersuchungen gedacht sind. Also da muss man langsam auch mal ein bisschen anfangen aufzupassen, glaube ich.
Was genau ist denn das Gen?
Genau, das genethische Netzwerk gibt es seit Mitte der 1980er Jahre. Und wir beschäftigen uns kritisch mit Gentechnik in allen möglichen Bereichen, sowohl in der Landwirtschaft wie in der Medizin. Geben eine Zeitschrift raus alle 2 Monate, sind total unabhängig, haben eigentlich nur ein paar Mitglieder und Abonnenten, daraus finanzieren wir unsere Arbeit. Und ab und zu eben, dass wir von Stiftungen oder so für Projekte Geld versuchen zu bekommen, wenn wir irgendwie bestimmte Sachen machen. Aber grundsätzlich sind wir total unabhängig und haben mit keiner Partei und keiner Gruppierung irgendwie direkten Kontakt. Und ja, wir haben eben auch eine Internetseite, die gen-ethisches-mit-th-netzwerk.de heißt. gen-ethisches-mit-th-netzwerk.de. Da kann man sich auch noch mehr über das ganze Thema Biopolitik und alles, was wir damit zu tun haben, informieren. Und wir freuen uns immer über Leute, die sich dafür für unsere Arbeit interessieren. Und
ja, dann vielen Dank an Uta Wagenmann aus Berlin vom gen-ethischen Netzwerk.
gen-ethisches-mit-th-netzwerk.de.